Stethoskop und Laufschuh, der Podcast mit Dr. Christoph Simsch in Zusammenarbeit mit Julia Simsch.
Ja, hallihallo, guten Morgen, meine Lieben. Willkommen zu meinem Podcast Stethoskop und Laufschuh. Heute ist Freitag, der 19. April. Mein Name ist Dr. Christoph Simsch. Ich bin niedergelassener Arzt hier in Satteldorf, in einer allgemeinmedizinischen Praxis mit sportmedizinischem Schwerpunkt. Ich selbst bin Leistungssportler seit jetzt doch krass über 40 Jahren. Mach seit 1985, da bin ich beim Triathlon unterwegs. Habe also 85 meinen ersten Triathlon gemacht. Da wussten die wenigsten überhaupt, was Triathlon überhaupt ist. Damals noch ein Riesenabenteuer. Ich habe 5 Jahre selbst in der Sportmedizin in Ulm gearbeitet, habe einen Fußball-Bundesligisten betreut. Dreimal dürft ihr raten, wer es gewesen ist. Und war 5 Jahre lang Verbandsarzt der deutschen Kanu-Nationalmannschaft. Habe meine Doktorarbeit im Bereich der Laktatkinetik gemacht. Und aktuell bin ich so nebenbeschäftigungsmäßig offizieller Anti-Doping-Beauftragter der Deutschen Triathlon-Union. Ihr seht also, Sport hat mich komplett bewegt oder bewegt mich immer noch, ist ein Großteil meines Lebens. Und so kam die Idee zu diesem Podcast, der jetzt knapp 2 Jahre existiert. Anfangs war die Idee gewesen, es gibt in meiner Praxis so viele lustige Geschichtchen, gerade hier auf dem Land, wenn beim Hausbesuch einem Eier gegeben werden, die natürlich nicht direkt aus dem Hühnerstall kommen dürfen, sondern wirklich hochglanzpoliert sein müssen. So viele lustige Geschichten, die ich sicherlich hier und da nochmal loslassen werde. Und die Idee war einfach, so eine Art Anekdotenbuch hier aufzumachen und alle 2-3 Wochen über neue Anekdötchen im Bereich des Praxisalltages zu sprechen. Nun ist der Alltag eines Mediziners schon ganz, auch teilweise lustig, muss man sagen, auch wenn es um Krankheiten geht. Die Beziehung zum Patienten macht Spaß, aber es ist doch nicht so, dass das jetzt alle 2-3 Wochen eine komplette Podcast-Folge füllt. So kam dann die Idee, dass wir, beziehungsweise ich, mit sportmedizinischen Schwerpunkten und aber auch medizinischen Schwerpunkten, zum Teil auch berufspolitischen Schwerpunkten, diesen Podcast praktisch erweitere und den hier und da mit kleinen Anekdötchen garniere. Warum erzähle ich das? Weil das heute zum Beispiel der Fall sein wird. Anekdötchen vielleicht weniger, aber bleibt dran, dann werdet ihr sehen, worum es heute geht. Ich kann nur eins verraten, am Schluss kommt noch ein medizinisches Thema, angeregt von einem treuen Hörer. Da werde ich einen ganz kleinen Exkurs machen in den Bereich des Diabetes. Ja, mittlerweile, hatte ich gerade eben gesagt, existiert der Podcast rund 2 Jahre und ihr könnt euch freuen. Ich habe auch vor, den weiter zu betreiben. Vielleicht nicht in der hohen Frequenz wie am Anfang, also wirklich ganz strikt alle 2 Wochen erschienen ist. Nach und nach sind natürlich viele, viele Themen schon abgearbeitet, aber so im Bereich 2 bis 4 Wochen Rhythmus, je nach Aktualität, könnt ihr dann hier jeweils eine neue Folge hören. Ich hoffe, es macht euch Spaß, zumindest die steigende Zahl der Abonnenten und Hörer zeigt mir, dass die Folge hier doch sehr beliebt ist. Ich bin immer wieder erstaunt, auch wenn ich so im Alltag angesprochen werde, wer alles diese Podcast-Folgen hört. Über meinen Provider Podigy kann ich auch sehen, in welchen Ländern der Podcast gehört wird. Ich habe jetzt die genaue Länderanzahl nicht im Kopf, aber es war wirklich mal ein Abonnent gibt es in Französisch-Guyana, es gibt in Thailand viele und. Also natürlich in Europa, Deutschland mit dem Schwerpunkt, weil es natürlich auch in deutscher Sprache ist. Ich habe viele Freunde, die Englisch sprechen. Vielleicht kann man mal eine englischsprachige Folge einbauen. Aber primär soll der Podcast einfach fürs deutsche Publikum gemünzt sein. Wie ich bereits angekündigt habe, möchte ich heute tatsächlich so ein bisschen aus dem Nähkästchen zunächst plaudern und euch mal so erzählen, was sich die letzten Wochen bei mir sportlich getan hat, was ich sportlich tun wird. Und dann noch ein paar Dinge aus der Praxis erzählen. Möchte dann einen ganz kleinen Exkurs machen über die momentan laufende Corona-Aufarbeitung. Da möchte ich aber nicht zu tief reingehen. Warum, wieso, werde ich nachher auch noch begründen. Und dann wie am Schluss, wie gesagt, das Thema Diabetes mellitus, angeregt durch einen treuen Hörer. Ja, was hat sich die letzten Tage sportlich getan? Also erstmal schaue ich heute raus. Hier ist absolutes Weltuntergangssauwetter, muss man sagen. Nachdem letzte Woche ja praktisch der Frühsommer hier schon vorbeigeschaut hat, haben wir heute 3 Grad, so eine Mischung aus Regen und ein bisschen Schnee, zumindest komplett bewölkt. Es fällt Flüssigkeit, sag ich mal, in welcher Form auch immer, vom Himmel. Es macht zum Sporteln nicht so richtig Spaß. In 3 Wochen habe ich tatsächlich meinen ersten wichtigen Wettkampf, den Halb-Ironman Alcudia in Mallorca. Bin eigentlich bis jetzt ganz gut vorbereitet, vielleicht sogar fast ein bisschen zu gut vorbereitet, erzähle ich auch gleich nochmal. Das Wetter heute lädt absolut nicht zum Outdoor-Sport ein. Glücklicherweise habe ich heute auf dem Plan eine lange Schwimmeinheit und ein paar Berganläufe. Die kann man auf jeden Fall auch bei dem Wetter einfach absolvieren. Morgen stehen allerdings 4 Stunden Rad auf dem Programm. Boah, wie ich das bei dem Wetter machen soll, das weiß ich nicht. Und da das Wetter ja jetzt doch April, ja, ob es jetzt typisch ist, bleibt mal dahingestellt, aber wir haben im April schon öfter solche Wetterperioden gehabt. Und das ist auch der Grund, warum bei so einem frühen Wettkampf wie den Halb-Ironman jetzt am 11. Mai, da muss ja praktisch einen Monat vor, sprich jetzt schon, die Form stehen. Sprich Anfang April muss die Form sein. Das heißt, die Haupttrainingsarbeit läuft dann eigentlich zwischen Januar und März ab. Und das könnt ihr euch vorstellen, dass da lange Radtouren hier im deutschen Gefilden relativ schlecht möglich sind. Ihr habt ja den vorletzten Podcast aus meiner Lieblingsdestination Thailand gehört, aus Phuket. Hier liebe Grüße an alle Hörer nach Phuket. Ein paar deutsche Triathleten sind noch dort. Jetzt auch langsam kurz vor der Abreise, weil jetzt doch bald auch die europäische Triathlon-Saison losgeht. Nach Phuket waren 3 Wochen deutsches Training angesagt, bei eigentlich relativ Bedingungen, die Jahreszeiten entsprechend sind. Es war trocken, windig, aber wie gesagt, zumindest trocken, relativ kühl. Danach bin ich nochmal eine gute Woche nach Lanzarote in den Club La Santa gegangen. Einer der größten Sportclubs der Welt. Hier haben wir ein bisschen Werbung gemacht. Das war echt phänomenal. Ich sag nur 350 Meter Becken. Also ich hatte immer eine 50 Meter Bahn, definitiv alleine für mich. Hatte dort auch die Erfahrung mit den spanischen Behörden gemacht. Denn, wie kann man sagen, die Straßenverkehrsordnung ist nicht unbedingt mit der deutschen Straßenverkehrsordnung gleichzusetzen. Und während wir hier Radfahren mit Kopfhörern dürfen, solange wir den Verkehr teilnehmen können, ist das in Spanien verboten, was ich nicht wusste, was viele Radfahrer auch nicht wissen. Und so bin ich dann doch von der Polizei angehalten worden und ermahnt worden, dass Auriculares zu tragen nicht erlaubt sei. Was ich auch nicht wusste, in Spanien gibt es eigentlich nur 3 Strafhöhen, sozusagen leichtes Vergehen 100 Euro, mittleres Vergehen 200 Euro, schweres Vergehen 600 Euro, Fahren mit Auriculares sind 200 Euro. Wenn man sofort zahlt, wird einem 50% Rabatt gewährt, also dann hätte das für mich jetzt 100 Euro bedeutet, die der Polizist gleich an Ort und Stelle einkassieren wollte, natürlich nach Vorlage meines Ausweises. Ich habe eigentlich immer nur 10 Euro dabei, um mir mal einen Snickers und eine Cola kaufen zu können. Also hatte glücklicherweise noch aus alten Corona-Zeiten meine Ausweise abfotografiert auf dem Handy. Die habe ich dem dann gezeigt. Der war damit zufrieden. Nicht zufrieden war er damit, dass ich nicht gleich zahlen konnte. Wollte dann mein Rad konfiszieren und mich auf die Wache mitnehmen. Konnte dann doch noch überreden, dass ja der Sportclub nur 7 Kilometer downhill entfernt war. Also ich war gerade im Berg oben gewesen. Und er ist dann mit Blaulicht hinter mir hergefahren mit seinem Kollegen und hat mich dann bis zur Rezeption begleitet, wo ich dann auf dem Hotelzimmer meine 100 Euro geholt habe und die Rechnung, die Strafe berappt habe. Insgesamt eine witzige, trotz des hohen Preises irgendwie eine lustige Erfahrung. Einen Triathlon-Kollegen, den ich in Thailand getroffen habe, viele Grüße an Mario, dem ging es wohl in Mallorca genauso. Scheint so, als ob die Polizei tatsächlich die Situation ausnutzt, dass das das Wissen um das Verbot, das Tragen von Kopfhörern, ein bisschen auszunutzen und so ein bisschen auf Radfahrerjagd zu gehen. Ich habe auch diesen Polizisten diverse Male um den Sportclub rumfahren sehen und es gab sicherlich andere Orte, wo Polizei mehr gefragt gewesen wäre, als jetzt wirklich da um den Club herum. Naja gut, aber wieder gerade kleine Anekdote. Ja, das war jetzt so. Ich habe mich da jetzt auf den, bin ganz gut drauf. Muss sagen, habe sehr viel trainiert. Bin jetzt so an der Grenze des Blattseins, sage ich mal. Und muss schauen, dass ich die nächsten Tage einfach nicht überzocke. Und dann geht's ja schon noch langsam mit Taper-Phase über. Und dann auf den Halb-Ironman Alcudia, auf den ich mich freue. Ich habe mich noch von Condor anwerben lassen. Und habe spontan letztes Wochenende einen Kurztrip nach Mallorca gemacht, um mir die Strecke nochmal anzugucken. Hab schon Respekt hoch. Viele von euch kennen sicherlich die Strecke. Es geht Start im Port Alcudia, dann nach Porto Polenza hoch und dann kommt ein 25-Kilometer-Anstieg zum Kloster Luck hoch. Und der ist natürlich im Rennen, also beim Training war er gut zu fahren eigentlich, wobei ich es oben muskulär schon gemerkt habe. Habe mir vorgestellt, okay, wenn du das hier im Rennen hochfährst, darfst du auf keinen Fall überzocken. Danach kommt eine recht schwierige Abfahrt mit vielen Serpentinstrecken nach Inca runter und von da sind es immer noch mal 45 Kilometer, bevor es dann zum Halbmarathon geht. Also habe schon ein bisschen Respekt. Überzocken darf man dort sicherlich auf keinen Fall. Was tut sich sportlich sonst noch? Ich schicke hier ganz viele Grüße an den Rainer. Hallo Rainer, wenn du das hier hörst, ich drücke dir alle Daumen. Rainer hat sich ganz konsequent auf den London-Marathon vorbereitet, der am Sonntag stattfindet und hat sich als Ziel gesetzt, seine Bestleistung zu verbessern und vielleicht die Qualifikationskriterien für den Boston-Marathon zu erreichen. Also er war ganz super, ist auch super drauf. Ich bekomme über Training Peaks andauernd irgendwelche neuen Rekorde angezeigt, New Threshold Record und wir sind ganz optimistisch. Wetter soll auch ganz gut gehen, ich habe schon mal geschaut. 11 Grad ohne Regen, bewölkt, also eigentlich optimales Marathonwetter. Ja, das hat sich sportlich hier getan. Was hat sich in der Praxis getan? Da möchte ich einen ganz kleinen Exkurs machen. Das ist eine Sache, die mich momentan extrem bewegt, mir auch so ein bisschen die Stimmung klaut. Ihr habt aus den vergangenen Podcasts sicherlich gehört, dass wir im letzten September eine große Aufnahmeaktion unserer Praxis hatten. Ich möchte es einfach nochmal für die Neuhörer hier rekapitulieren. Sieht so aus, dass hier in unserer Gegend viele Praxen zumachen, ohne dass ein Nachfolger gefunden wird. Stichwort Ärztemangel, der hier wirklich auf dem Land, sage ich mal, total manifest ist. Also wir haben einige tausend Patienten, die auf Arztsuche sind. Dementsprechend sind auch die Ambulanzen des Krankenhauses komplett überlastet. Naja, guck, und mir ist gelungen, eine liebe, nette Kollegin zu gewinnen, sodass wir jetzt unsere Praxis ein großes Team haben aus 3 Ärzten mit abgeschlossener Facharztweiterausbildung und einem Weiterbildungsassistenten. Und in diesem Rahmen haben wir gesagt, okay, können wir bestimmt nochmal 1000 Patienten aufnehmen. Und das haben wir dann in der letzten Septemberwoche gemacht, angekündigt durch die örtliche Zeitung. Und hatten gesagt, okay, Montag, Dienstag, Mittwoch ist Aufnahmetag und wir können 800 Patienten aufnehmen, first come, first serve. Und als ich um 20 vor 7 morgens die Praxis betreten hatte und aufgeschlossen habe, war noch gar nicht zu sehen. 5 Minuten später kam die erste Angestellte und berichtete mir, ob ich schon mal rausgeschaut hätte. Habe mich dann aus dem Hintertürchen rausgeguckt und habe so ganz verschämt um die Ecke geschaut und habe dort eine Schlange gesehen, die vor bis zur Hauptstraße ging. Das sind ungefähr 50 Meter ungefähr. Also eine 50 Meter Schlange hatte sich dort gebildet. Die sollte bis zum Abend und auch am nächsten Tag und auch am übernächsten Tag so sein. Wir hatten dann abends, weil wir ja irgendwann doch die Sache begrenzen mussten, dann irgendwann ein Schild hingestellt, Ende der Schlange und allen noch Wartenden ein gestempeltes Papier sozusagen als Eintrittskarte für den nächsten Tag gegeben und haben das dann durchgezogen. Die örtliche Presse hat davon Wind bekommen, hat davon berichtet. Davon wiederum hat der Südwestrundfunk Wind bekommen, habe dann ein Interview im Radio gegeben. Es wurde auf SWR1, SWR4 ausgestrahlt und das wiederum wurde gehört vom ARD, sodass dann die Tagesschau auch über diese Aufnahmeaktion berichtet hat. Ja, jetzt könnte man denken, super, toll. Es war für die Mädels bei uns vorne, für das gesamte Praxisteam, Entschuldigung, extremst Arbeit. Ihr könnt euch vorstellen, mit alle kommen mit Fremdakten anspaziert und die Medikamentenpläne müssen eingelesen werden, die Patienten müssen aufgenommen werden und. Wirklich riesige Aktionen, 1000 Patienten aufzunehmen. Und also wir waren 800 waren geplant, 1000, bei 1000 haben wir Stopp gemacht. Wir hätten noch weiter aufnehmen können. Wir können immer noch weiter aufnehmen, es bekommt täglich Anfragen. Und was würde man eigentlich erwarten? Man würde eigentlich erwarten, dass die Politik oder irgendjemand kommt oder vielleicht von der Kassenärztlichen Vereinigung oder von den Krankenkassen sagt, super Herr Simsch, vielen Dank, dass Sie einen Beitrag dazu geleistet haben, unser kollabierendes System noch ein bisschen am Leben zu erhalten und diese ja Patienten, die zum Teil mit Tränen an der Aufnahme gestanden haben, aufzunehmen. Und tja, was kam Mitte Januar? Mitte Januar kam dann ein Brief, nicht nur an mich, sondern alle niedergelassenen Ärzte in Baden-Württemberg, dass die Budgetierung rückwirkend zum Quartal 4/23 wieder eingeführt wird. Man muss dazu sagen, bei uns ist das ganze Gesundheitssystem ist ja eine Planwirtschaft. Wir sind ja komplett budgetiert. Ich verweise hier auf den Podcast auch, unser krankes Gesundheitssystem, ein paar Folgen zuvor. Und es war natürlich so, dass wir ja in Baden-Württemberg mittlerweile so wenig Ärzte sind, dass diese wenigen Ärzte natürlich nicht so viel arbeiten konnten, wie alle, wenn alle Ärzte da gewesen wären, sodass die Budgetierung in den letzten Jahren nicht gegriffen hat. Die bestand wohl, aber hat nicht gegriffen, weil einfach zu wenig abgerechnet wurde. Und jetzt haben diese verbliebenen wenigen Ärzte natürlich nach und nach die umherirrenden Patienten aufgenommen und nach dementsprechend das Abrechnungsvolumen nach oben geschraubt und eben jetzt über das bestimmte Maß. Und jetzt greift die Budgetierung. Das bedeutet, dass von den 1000 Patienten, die wir jetzt aufgenommen haben, also ich habe die Abrechnung noch nicht gesehen, aber ich rechne damit, ungefähr rund 100 Patienten nicht bezahlt werden. Tja, was ich damit mache, das frage ich mich noch, aber ich werde erstmal einen Antrag stellen, dass die Budgetierung für mich aufgehoben wird, weil wir eine neue Kollegin angestellt haben. Sollte diesem Einspruch nicht, sollte der nicht Gehör finden und stattgegeben werden, werde ich mich definitiv von diesen 100 Patienten trennen. Wir müssen halt gucken, wie wir diese 100 Patienten herausklamüsern. Aber da habe ich schon das Kriterium im Kopf. Es gibt Patienten, die sich bei uns eingetragen haben und dementsprechend unsere Stammpatienten bleiben wollen. Und alle nicht eingetragenen Patienten müssen dann die Praxis verlassen. So sieht's halt aus. Wir könnten eigentlich noch viel mehr aufnehmen. Wir könnten auch noch weitere ärztliche Kollegen aufnehmen. Wir können das Haus noch aufstocken. Das ist so ausgelegt, dass wir es ausbauen können. Aber politisch ist das wohl nicht gewollt und dementsprechend auch nicht möglich. Also kompletter Wahnsinn, muss man ganz ehrlich sagen. Und das ist wirklich so krass, dass, ohne jetzt hier zu jammern, aber dass, wenn man selbstständig ist und da einen gewissen Kostendruck hat, weil die Angestellten sind ja trotzdem da, die sind ja angeschafft worden, angestellt worden. Die Angestellten haben zudem noch die MFAs eine Gehaltserhöhung bekommen, die auf jeden Fall gerechtfertigt ist, selbstverständlich, aber das Geld muss natürlich irgendwo nachkommen. Von über 6%, nachdem die letzten Jahre ja auch schon rund 15% dazugekommen sind. Aber da könnt ihr euch vorstellen, dass man so nachts dann doch mal wach liegt und sich Gedanken macht, wie denn so eine Praxis weiterlaufen kann. Und das Groteske ist ja, dass wir so einen riesigen Zulauf haben, die Praxis eigentlich gigantisch gut läuft. Jeder Geschäftsinhaber würde sagen, Jackpot. Und trotzdem macht man sich Gedanken, wie es weitergeht. Also eigentlich wirklich der Hammer. Naja. Ich werde euch am Laufenden halten und euch darüber berichten. Kommen wir zum dritten Punkt, Thema Aufklärung der Corona-Pandemie oder was lief ab? Ich habe mir in der Vergangenheit oder ein paar Folgen zuvor schon angekündigt, dass ich mich damit beschäftigen will. Bin im privaten Kreis gewarnt worden, tu das nicht, was willst du damit? Und schlussendlich habe ich ein inneres Gefühl, das mir sagt, hey, ich muss ein paar Dinge einfach hier klarstellen und habe mich dann daran gemacht, da mal ein bisschen versucht zu recherchieren Und der Auslöser war eigentlich, dass jetzt die, ich sag mal, Corona-Pandemie-Aufklärung jetzt zunehmend Fahrt aufnimmt. Ja, in anderen Podcasts wurde drüber gesprochen. Ich sag nur Brecht und Lanz beispielsweise. Da wurde auch die Situation der Medien sehr, sehr selbstkritisch dargestellt. Lob von hier. Es wurde, ja, im ZDF wurde, ja, Aufklärarbeit geleistet, viele Dinge kritisch beleuchtet, was vor 3 Jahren absolut undenkbar gewesen wäre. Und auch sonstige Medien haben hier aufklärend jetzt in der letzten Zeit berichtet. Und nicht zu guter Letzt, was ich mich sehr freut, dass auch die verantwortlichen Politiker, wobei ich jetzt vom Jens Spahn gar nichts gehört habe, damit beginnen, viele Dinge kritisch zu beobachten. Ich persönlich, mir liegt es absolut fern, mit dem Finger irgendwie auf welche Schuldige zu zeigen. Ich finde, dass alle Verantwortlichen wohl, das hoffe ich auch, ihr Bestes getan haben, um den Schaden für die Bevölkerung möglichst gering zu halten. Obgleich doch, und das kritisiere ich hier, kritische Stimmen leider oft nicht gehört wurden. Und ja, insgesamt ein ganz schwieriges Thema. Und nachdem ich heute jetzt hier viel recherchiert habe, gerade im versucht Quellenanalyse zu betreiben und habe dort gerade unter PubMed, also in Medline, alle medizinischen Veröffentlichungen werden dort, selbst meine Doktorarbeit ist da zu finden und meine sportwissenschaftliche Expertise, Veröffentlichungen von vor 20 Jahren kann man da finden. Man kann wirklich dort alles finden und habe festgestellt, dass dieses Datenmaterial extrem rar dort ist. Ja, ich werde nachher von 2, 3 Sachen noch berichten. Also es fällt mir schwer, anhand der Datenlage wirklich eine wissenschaftlich fundierte Aussage hier zu treffen. Und deshalb möchte ich auch dieses Thema Corona-Pandemie-Aufklärung heute nicht in der Tiefe bearbeiten, sondern das irgendwann in ein paar Jahren, wenn es mehr Daten gibt, einfach hier nochmal auftischen, weil ich denke, dass wir für die Zukunft lernen müssen aus den Daten der Vergangenheit. Das Krasse ist, dass es mir, der selbst im Bereich der PCR, also Polymerase-Kettenreaktion, ich habe ein eigenes Forschungslabor gehabt, ich weiß, wie eine PCR funktioniert und was die ist. Ich bin selbst Mediziner. Ich habe über 3.500 Menschen geimpft. Wir haben Hunderttausende an PCR-Tests rausgefeuert, muss man sagen, weil die am Schluss komplett sinnlos gewesen sind. Warum waren sie sinnlos? Ganz einfach, weil sich der Schnelltest zu 99,9% bestätigt hat. Ja, also man hätte auch den Schnelltest nehmen können, um eine Infektion nachweisen zu können. Nein, es mussten noch PCR-Tests drauf gemacht werden. Und da wurden Hunderttausende an Euro verbraten. Ja, aber gerade, obwohl ich mir einbilde, ich bin jetzt kein Virenspezialist, aber ich bin doch sicherlich mehr in der Materie als viele andere Laien. Und umso mehr wundert es mich oder hat es mich in der Vergangenheit auch gewundert, wie plötzlich medizinische Laien zum Experten mutiert sind. Ja, eigentlich komplett Wahnsinn. Das kam mir so ein bisschen vor wie beim Fußball, wo plötzlich jeder Bundestrainer ist. Nur im Fußball ist es eigentlich eine lustige Begleitgeschichte, aber hier im Bereich der Pandemie hat es doch einen ernsten Hintergrund gehabt. Da wurden Dinge wie Polymerase-Kettenreaktion, ja, PCR, Inzidenz, ja, ich habe mal die Krise bekommen, wenn ich das Wort Inzidenzen gehört habe, ja. Ich bin sicher, dass ein Großteil das Wort Inzidenz in der Vergangenheit noch nie benutzt haben, geschweige denn heute den Unterschied zwischen Inzidenz und Prävalenz wissen. Ja, also fasst euch bitte mal jetzt alle in die Nase, die ihr das Wort Inzidenz benutzt, dann müsst ihr bitte auch gleichzeitig das Wort der Prävalenz definieren können. Oder auch RKI, Robert Koch, das sind alles Institute, die vielen gar nicht bekannt gewesen sind. Aber trotzdem hat jeder da einfach so versucht, da mitzusprechen. Vielleicht nicht aus bösem Willen heraus, aber was mich dann doch so ein bisschen erstaunt hat, dass selbst in der eigenen Familie viele da unbelehrbar gewesen sind und komplett sicher waren, den wissenschaftlichen Hintergrund und ja, den wissenschaftlichen Durchblick zu haben. Aber so ist es halt. Wie gesagt, heute Morgen habe ich versucht zu recherchieren und habe so ein paar ganz spärliche Daten gefunden. Zusammenfassend, ja, ist das, was ich, was meine Auffassung, der, ich sag mal, die vier dunklen Jahre, von denen spreche ich immer, resultiert aus dem, was ich erfahren habe, was ich selbst mit eigenen Augen gesehen habe, was mir von Kollegen definitiv aus erster Hand erzählt wurde und was ich selbst in wissenschaftlich fundierten Publikationen gelesen habe. Heutzutage ist es extrem schwer, im Bereich der Medien, der künstlichen Intelligenz, Chat, GPT zum Beispiel, zu unterscheiden, was ist jetzt wirklich ein guter Text. Ich kenne viele im Verwandten- und Freundeskreis, die als Recherche Wikipedia nutzen und einem dann einen Wikipedia-Link um die Ohren knallen, als sei das das Maß der Wahrheit beispielsweise. Wie gesagt, ich traue mir selbst nicht zu, anhand der Kenntnisnahme des aktuellen Datenmaterials hier ein fundiertes Bild darzustellen. Eins aber, denke ich, kann man jetzt doch schon sagen, es zeichnet sich auf jeden Fall eine Tendenz ab. Ich sag mal ganz dreist, viele Dinge, die uns präsentiert wurden als wissenschaftlich fundiert und auch von einigen führenden Wissenschaftlern kritisiert wurden, die dann auf die rote Liste gekommen sind, haben sich jetzt im Nachhinein bewahrheitet, ja, auch von der Politik bekannt gegeben. Ganz oben zum Beispiel wurde immer gesagt, ja, die Corona-Impfung schützt ja hauptsächlich einen selbst, aber vor allen Dingen auch davor, das Virus weiterzutragen. Und es ist absolut wissenschaftlicher Standard, ihr habt es selbst ja alle gemerkt, die ihr geimpft seid und dann trotzdem Leute angesteckt habt, dass das absolut wissenschaftlicher Humbug gewesen ist. Das heißt, eine Impfung hat nicht vor Übertragung geschützt. Und jetzt stelle ich mal eine Frage in den Raum. Gerade wie viele junge Menschen wurden zur Impfung gedrängt nach dem Motto, wenn du dich nicht impfen lässt, bist du verantwortungslos, ja, vielleicht sogar für den Tod von Oma und Opa verantwortlich. Viele Kinder sind da unnötigerweise zur Impfung getrieben worden. Und wenn wir jetzt retrospektiv die Todesraten anschauen, gibt es tatsächlich Menschen unter 40, die an Corona verstorben sind. Es gibt auch Menschen unter 30, die an Corona verstorben sind. Aber die sind alle im dreistelligen, niedrigen Bereich, beziehungsweise unter 20. Da geht es sogar in zweistelligen Bereich. Ich habe gleichzeitig mir mal den Spaß gemacht und habe die Selbstmordraten im Statistischen Bundesamt angeschaut und habe festgestellt, dass die Selbstmordrate im Bereich der Jugendlichen unter 20 deutlich höher ist als die Todesraten durch Corona. Das lasse ich jetzt mal einfach mal so unkommentiert da stehen. Beziehungsweise ein ganz kleinen Kommentar doch. Meine persönliche Meinung ist, dass Menschen, die sagen wir ganz grob unter 40, unter 30 auf jeden Fall zur Impfung getrieben wurden, dass diese Impfung, jetzt im Nachhinein gesehen, komplett sinnlos gewesen ist. Ja, schwieriges Thema, sage ich mal. Ich bin mal gespannt, was da noch für neue Daten kommen. Was aber links gesichert zu sein scheint, ist, dass die Impfungen gerade im Bereich der Menschen über 70, die gerade die ein hohes Risiko, Begleitrisiko gehabt haben, dass da zumindest das eine Risikoreduktion, diese Menschen ins Krankenhaus zu bringen, von ungefähr 43% beobachtet wurde. Wohlgemerkt geht es dann nur um die Hospitalisierung und nicht um die Sterblichkeit. Damit möchte ich das Thema Impfung einfach beenden, aber diese Tendenz zeichnet sich heraus. Ja, auch die Tendenz, dass Masken nicht den Schutz gehabt haben, die Tendenz, dass Schulschließungen sinnlos gewesen sind, wie von Karl Lauterbach so auch zugegeben. Ich möchte darauf hinweisen, dass bereits im Jahr 2020 ein guter Freund von mir, der auch hier Podcast Partner schon mal gewesen ist, der Manfred Domen, Kinder-Jugendpsychotherapeut, damals schon im Kirchensymposium angemahnt hat, dass die Isolation von Jugendlichen ja einfach katastrophal ist. Bei mir gab es dann das große Samstagsinterview in der Südwestpresse hier bei uns im Hohenloher Tageblatt, wo ich gesagt habe, dass ich wirklich dramatische Szenen in der Praxis beobachtet habe. Wurde damals von Kollegen hier ja mit einem Gegenartikel quasi beschimpft, wie man sowas behaupten könnte. Und wenn man jetzt, wie gesagt, im Nachhinein die Letalität durch Selbstmorde anschaut, hat sich das vollkommen bestätigt. Und Professor Spitzer, Leiter der Kinder-Jugendpsychiatrie aus Ulm, sagt, dass solche extremen Pandemien, extreme Ereignisse wie jetzt die Covid-Pandemie auch bei Jugendlichen noch in 30 Jahren nachweisbar sein wird. Ja, Wahnsinn eigentlich alles, gell? Aber wie gesagt, ich möchte hier da gar nicht groß in die Tiefe gehen, sondern nur einfach sagen, ich finde es toll, dass jetzt auch von der Politik so ein bisschen die Aufklärung kommt, weil es extrem wichtig ist für die Zukunft. Mir fehlen zum Beispiel noch Daten, wie war die Ausbelastung im Krankenhaus wirklich gewesen, wo gab es Engpässe, wer waren die Risikopatienten gewesen, einfach um mir als Arzt auch die Sicherheit zu geben, wen spreche ich denn dann speziell an, falls so etwas nochmal kommen mag. So. Damit möchte ich so das Aktuelle kurz beenden oder schnell beenden in diesem Fall und möchte ganz kurz nochmal auf ein Thema eingehen, Diabetes mellitus. Ganz krass, gell? Abrupter Richtungswechsel jetzt. Also von den dunklen schwarzen Jahren zu einem medizinischen Thema. Aber so, ja, so hatte ich es eigentlich heute geplant gehabt. Es kam die Frage, hey, ich als Sportler, ich muss ja wahnsinnig viel Kohlenhydrate zuführen in Form von Zucker und besteht da nicht die Chance für mich oder die Gefahr für mich, dass ich einen Diabetes mellitus entwickle? Und da muss ich an meine Oma mal denken, die gesagt hat, Grüßdorf ist nicht so viel Süßes, kriegst mal einen Zucker, also ein Diabetes sozusagen. Und das ist natürlich nicht haltbar. Ich möchte ganz kurz nochmal darauf eingehen, wie ein Diabetes entsteht, überhaupt eigentlich, was der normale Stoffwechselvorgang ist. Also normalerweise ist es so, wenn ihr was esst, wird Zucker ins Blut aufgenommen, der Blutzuckerspiegel steigt, aber wir wollen den Zucker ja nicht im Blut haben, sondern in der Zelle. Und dafür haben wir eine Zellmembran, einen Transporter drin oder mehrere Transporter drin, die wiederum von einem Hormon aktiviert werden, das Insulin. Und dann funktioniert so diese Pumpe sozusagen und transportiert das Zucker in die Zelle hinein, wo es dann in den verschiedenen Stoffwechselvorgängen verbrannt werden kann. Das ist der normale Vorgang. Menschen, die einen Typ 1 Diabetes haben, haben vornherein kein Insulin, weil die Bauchspeicheldrüse Ort der Insulinproduktion geschädigt ist. Und die können eigentlich nur therapiert werden, indem sie Insulin zuführen. Insulin bewirkt dann, dass der Rezeptor aktiviert wird, Zucker geht in die Zelle rein und alles funktioniert. Beim Typ 2 Diabetes, der vorwiegend mit Übergewicht assoziiert ist, ist Folgendes, da funktioniert dieser Mechanismus nicht mehr, also dieser Rezeptor. Man spricht davon einer Insulinresistenz. Die Menschen haben sogar zu viel Insulin im Blut herumgeistern und man weiß bis heute noch nicht ganz genau, warum dieser Rezeptor nicht funktioniert. Es gibt Untersuchungen aus dem Karolinska-Institut Stockholm, die zeigen, dass dort dass eine bestimmte Substanz, das TNF-Alpha, was in der Fettzelle, in Leukozyten, aber hauptsächlich in Ruhe gebildet wird, das TNF-Alpha diesen Mechanismus funktionsunfähig macht. Und damit ist die Therapie auch schon klar, nämlich Bewegung und möglichst wenig Fettzellen zu haben. Und dann ist eigentlich ein Diabetes Typ 2 Entstehung nahezu unwahrscheinlich. Es gibt hier auch ein lebendes Beispiel dafür, nämlich die Buschleute in Südafrika. Das ist ein Laufjägervolk und da ist in diesem Volk praktisch ein Diabetes nicht bekannt. Und damit ist auch die Frage des Hörers beantwortet, denke ich. Denn zu viel Zuckerkonsum ohne Bewegung führt natürlich zu Übergewicht. Allerdings auch zu viel Fettkonsum, zu viel Eiweißkonsum, einfach zu viel Kalorienzufuhr führt zu Übergewicht, was dann wiederum durch erhöhte TNF-Alpha-Produktion zu einem Typ 2 Diabetes führt, zu dem Alterszucker. Das bedeutet aber, Marcel ist hier genannt, Marcel, also du kannst Zucker essen, so viel du willst, solange du Sport treibst und deine Körperfigur, so wie ich sie kenne, hältst, ist die Chance eines Typ 2 Diabetes zu entwickeln gen Null. Und Zucker, habt ihr ja schon aus dem vergangenen Podcast gehört, ist ein ganz elementares Element. Also ein super elementares Substrat, was ganz wichtig ist zur Energiegewinnung, gerade bei intensiven Sportarten. Und Typ 1 Diabetes, gut, der ist assoziiert mit einem Verfall der Beta-Zellen in der Bauchspeicheldrüse, was einmal angeboren sein kann, aber was einmal auch eine Autoimmunreaktion definitiv ist. Und da, gut, spielt das Immunsystem ein bisschen rein, andere Faktoren werden diskutiert, aber da wollen wir jetzt, das war ja primär auch gar nicht die Frage gewesen. Also ich hoffe, ich habe die Frage beantworten können, wie so ein Diabetes da entsteht. Das heißt, alle Hörer unter uns, die so ein bisschen mehr auf den Rippen drauf haben, schaut, dass ihr euch bewegt, schaut, dass die Kilogramms nach unten gehen. Es wird nicht nur das Risiko einer Kniearthrose reduziert. Könnt ihr übrigens fast schon sicher sein, wenn ihr wirklich übergewichtig seid und BMI von über 30 habt, dann ist die Kniearthrose so sicher wie das Amen der Kirche. Also könnt ihr euch eigentlich schon prophylaktisch zur Knie-TAP anmelden. Aber Übergewicht ist eben dann, wie gesagt, auch ein Risikofaktor für Diabetes, für Bluthochdruck und damit auch für Schlaganfall und Herzinfarkt. Und zu guter Letzt muss man eines sagen, es fühlt sich nichts besser an, als wirklich richtig fit zu sein. Und das ist zum Beispiel, ich wurde oft gefragt, Mensch Christoph, warum machst du denn deinen Sport überhaupt? Und du hast doch schon so viel gemacht, du kannst doch jetzt mal ein bisschen ruhiger sein. Hab das auch schon ein paar Mal probiert. Natürlich bin ich auch ein Genussmensch. Ich genieße auch immer abends auf dem Sofa zu sitzen oder ja mal gut essen zu gehen. Aber unterm Strich, wenn ich merke, dass die Form nachlässt, das fühlt sich nicht so gut an, muss ich sagen. Beziehungsweise es fühlt sich genial an, in einem Sportwagenkörper zu sitzen und ganz leicht die Berge hochzukommen, die Treppen hochzukommen, ohne schnaufen zu müssen. Und vor allem auch die Fähigkeit und Möglichkeit zu haben, zu sagen, okay, ich fahre jetzt morgen mit dem Auto in die Alpen. Gut, momentan liegt Schnee, aber im Sommer fahre ich in die Alpen und besteige morgen einfach ein 3000er, ja, wenn ich Bock hätte. Oder andere sportlichen Aktivitäten. Also sportliche Fitness gibt einem einfach ein großes Maß an Freiheit. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr musstet jetzt ein bisschen länger auf den Podcast warten. Es war heute ein bisschen kunterbunt, sag ich mal. Und ich hoffe, ich habe dem Thema Corona nicht zu sehr polarisiert. Aber ich denke, das ist eine Sache, die besprochen werden muss, auch künftig noch. Und ich denke, eine Gesellschaft, da muss gesprochen werden dürfen, in der demokratischen Gesellschaft umso mehr. In diesem Sinne verbleibe ich, ja, genießt das gruselige Wetter draußen. Aber eines ist sicher, der nächste Sommer kommt auf jeden Fall. Und dann kommen die tollen Nächte, wo ihr abends draußen sitzen könnt, grillen könnt, mit Freunden zusammensitzen könnt, toll Sport machen könnt. Bis dahin verbleibe ich als euer Christoph. Bleibt gut, macht's gut und bleibt gesund. Ja, macht's gut. Ciao.